Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Die anlasslose Massenüberwachung des Bundesnachrichtendienstes im Ausland, die verstößt gegen Grundrechte. Die Bundesregierung muss das BND-Gesetz also nachbessern. Mehr zum Urteil dieses Bundesverfassungsgerichts gleich. Die Initiative von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Macron für einen Corona-Wiederaufbaufonds wurde in Deutschland viel gelobt. In der EU sorgt sie für viel Diskussionen. Die Reaktionen aus Deutschland und Europa ausführlich bei uns. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben einstimmig einer umfassenden Untersuchung der internationalen Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie zugestimmt. Auch das wird Thema bei uns sein. Und zu viel Dünger, zu viele Pestizide, riesige Felder mit wenig Abwechslung. Die intensive Landwirtschaft in Deutschland nimmt immer mehr Tieren den Lebensraum. Das zeigt nun auch der Bericht zur Lage der Natur, den wir Ihnen vorstellen werden, bevor Sie dann in unserer Presseschau erfahren, was in den Tageszeitungen von morgen wie kommentiert wird. Das Bundesverfassungsgericht hat also die Abhörpraxis des BND im Ausland gestoppt. Die Grundrechte müssen beachtet werden, auch bei Ausländern im Ausland, so der Tenor der Richter. Bis Ende kommenden Jahres müssen die Regeln geändert werden. Gudula Geuter erklärt uns genauer, was das Urteil für die Arbeit des BND bedeuten könnte und was die Verfassungsrichter überhaupt genau zu beanstanden haben.
Am Morgen hatte der erste Gerichtssenat die gesetzlichen Regelungen zur strategischen Fernmeldekontrolle des Auslandsnachrichtendienstes für verfassungswidrig erklärt und gleichzeitig Kriterien benannt, wie eine grundgesetzkonforme Regelung aussehen kann. Die Bundesregierung zeigte sich danach gelassen. Kanzleramtschef Helge Braun betonte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio:
Wir wollen, dass der Bundesnachrichtendienst das Vertrauen der Bevölkerung besitzt, dass sie ihn alle als ein Sicherheitsorgan wahrnehmen, was unsere deutschen Interessen schützt und dass es deshalb auch erforderlich ist, dass er höchsten rechtlichen Maßstäben gerecht wird.
Zufriedenheit auch bei den parlamentarischen Geheimdienstkontrolleuren unterschiedlicher Parteifarbe. Armin Schuster, CDU, der Vorsitzende des Bundestagsgremiums, hält die Anforderungen des Gerichts bis Ende nächsten Jahres für umsetzbar. Sein Stellvertreter André Hahn forderte, dass die neuen, strengeren Regeln für den BND in der Praxis schon jetzt gelten müssten. Koordiniert hatte die Verfassungsbeschwerden die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das Urteil setze neue Standards im internationalen Menschenrechtsschutz, lobt diese in einer Mitteilung. Mit der strategischen Fernmeldekontrolle durchforstet der BND Datenströme an Knotenpunkten wie etwa dem DZIX in Frankfurt mit Hilfe von Selektoren, Suchwörtern wie E-Mail-Adressen, Telefon- oder Gerätenummern. Die Praxis ist älter. Eine gesetzliche Grundlage schuf der Gesetzgeber erst mit Wirkung ab dem Jahr 2017 nach den Enthüllungen Edward Snowdens. Allerdings ist die den Verfassungsrichtern zu ungenau und teilweise auch nicht scharf genug. Das liegt vor allem daran, dass sich der Gesetzgeber beim Abhören von Ausländern im Ausland nicht an deutsche Grundrechte gebunden fühlte. Falsch, so der Vorsitzende des ersten Verfassungsgerichtssenats und designierte Gerichtspräsident Stefan Harbart in einer Vorrede zum Urteil.
Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz bindet die deutsche Staatsgewalt umfassend an die Grundrechte des Grundgesetzes, folglich auch im Ausland. Dies gilt jedenfalls für die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber Maßnahmen der Überwachung, wie sie hier in Rede stehen.
Allerdings bedeutet das nicht, dass für die reine Auslandsaufklärung gleich hohe Standards gelten würden wie im Inland, betont der erste Senat in seinem Urteil. Und das bedeutet, so Harbert:
Trotz des besonders schweren Eingriffsgewichts, das mit Maßnahmen der strategischen Auslandskommunikationsüberwachung verbunden ist, kann diese allerdings verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Dies beruht entscheidend auf dem überragenden öffentlichen Interesse an einer wirksamen Auslandsaufklärung im Interesse der außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland sowie den besonderen Schwierigkeiten staatlichen Handelns im Ausland.
Aus diesen beiden Überlegungen ergeben sich Folgen für die Datenerhebung, für die Übermittlung und die Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten und für die Kontrolle. Auf über 120 Seiten entwickeln die Richter teilweise sehr konkrete Anforderungen. Zum Teil sind das Regeln, wie sie die internen Vorschriften des BND jetzt schon vorsehen. Zum Teil gehen sie deutlich darüber hinaus. Dabei machen die Richter klar, wer selbst nicht operativ handelt und das auch nicht darf, darf viel erfahren. Deshalb gelten für die Informationsgewinnung dann recht niedrige Hürden, wenn sie nur dazu dienen, die Bundesregierung über Entwicklungen in der Welt zu informieren. Für andere Zwecke sind die Anforderungen deutlich höher. So muss genauer als bisher bestimmt sein, was mit welchem Ziel untersucht werden soll. Das Volumen der durchkämmten Daten muss begrenzt sein, die in den Blick genommenen Länder bestimmt. Informationen dürfen seltener als bisher an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten muss strengeren Regeln unterliegen, mit Zusicherungen, dass Menschenrechte gewahrt werden und gegebenenfalls sogar dem Recht auf Auskunft im Einzelfall. Wie bisher muss der BND kontrollieren, was er für andere Dienste wie die US-amerikanische NSA einstellt, allerdings strenger. Der liberale Stefan Thome sagt der NTV:
Das heißt aber nicht, dass es künftig keine Übermittlung, Zusammenarbeit, Kooperation mit ausländischen Diensten mehr geben kann. Das heißt nur, dass auch da eine Kontrolle möglich sein muss.
Im Gegenzug zu den weiten Lauschbefugnissen des BND müssen die Kontrollinstanzen gestärkt werden. Er werde für ein starkes und gutes Gremium streiten, kündigte der Grüne Konstantin von Notz an. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber freute sich, das Urteil ermögliche eine neue Qualität der Aufsicht. Die enge Zeitvorgabe für die Umsetzung des Urteils bedeutet, dass das neue Gesetz vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr erlassen sein muss.
Gudula Geuter informierte, die Kläger zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung. Das Urteil sei ein Meilenstein für den Schutz von Journalisten im digitalen Zeitalter, sagte etwa der Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen, Christian Mier. Aber wie weit darf der BND jetzt noch gehen? Oder anders gefragt, wie weit muss er vielleicht auch gehen, um Attentate zu verhindern? Am Telefon ist der Kölner Rechtsanwalt Nikolaus Gaseas, Lehrbeauftragter auch an der Universität Köln. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Enzwinger.
Herr Gaseas, die Richter setzen dem BND Grenzen. Mancher würde sagen Fesseln, wenn es um Aufklärung im Ausland geht. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das Wort Fesseln ist hier deplatziert. Es sind keine Fesseln, die das Verfassungsgericht dem BND auferlegt, sondern rechtsstaatliche Grenzen, die man zu beachten hat, wenn man in einem Rechtsstaat agiert. Und die es aber gleichzeitig dem BND ermöglichen, mit derselben Effektivität weiterzuarbeiten und seine wichtige Aufgabe wahrzunehmen, nämlich für unsere Sicherheit zu sorgen.
Mit den gleichen Möglichkeiten, da gibt es auch andere Meinungen, die wir heute schon gehört haben. Es wäre ein Witz, wenn ein IS-Kommandeur sein Recht einklagen würde, nicht abgehört zu werden. Diesen Satz habe ich in einem Zeitungskommentar gelesen. Und was, wenn das tatsächlich dann kein Witz mehr wäre, ein IS-Kommandeur sein Recht einklagt, nicht abgehört zu werden, ist das vorstellbar?
Ja, ich glaube, bei Licht betrachtet würde es zu dieser Situation nicht kommen, denn ein IS-Kommandeur würde weder unter den Schutz der Journalisten fallen, noch der sonst besonders geschützten Personengruppen, wie etwa der von ausländischen Rechtsanwälten, die im Ausland agieren. Ein IS-Kommandeur ist, wenn Sie wollen, ein unrechtmäßiger Krieger, möglicherweise ein Terrorist, und der genießt natürlich auch nach deutschem Recht und nach dem heutigen Urteil, wenn Sie wollen, keinen besonderen Schutz.
Aber er wäre eben tatsächlich auch erst einmal noch nicht angeklagt. Also das heißt, man kann gar nicht sagen, dass er tatsächlich ein Verbrecher ist. Hätte also doch auch Rechte, die wir hier in Deutschland haben?
Natürlich. Also Rechte hat bei uns jeder einerlei, ob er einer Straftat, eines Verbrechens oder hier auch einer terroristischen Tat verdächtigt wird. In dem Urteil von heute ging es jedoch um eine ganz andere Frage. Nämlich Ausgangspunkt war, dass die Bundesregierung sich auf den Standpunkt gestellt hat und mit ihr der BND, dass ich bei einer Überwachung von Ausländern im Ausland überhaupt nicht an das Grundgesetz gebunden bin. Also die Grundrechte, die dort geregelt sind, insbesondere die Pressefreiheit und auch die Telekommunikationsfreiheit, das Fernmeldegeheimnis, dass ich diese essentiellen, ganz, ganz zentralen Grundrechte überhaupt nicht beachten muss. Ein BND-Mitarbeiter hat in dem damaligen Untersuchungsausschuss, dem NSA-Untersuchungsausschuss vor einigen Jahren, das sehr plastisch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Kommunikation von Ausländern im Ausland sei für den BND, das ist jetzt ein Zitat, zum Abschuss freigegeben. Und dem hat das Bundesverfassungsgericht heute völlig zu Recht einen Riegel davor geschoben. Man kann, wenn Sie so wollen, die Frage auch relativ auf einen Punkt runterbrechen. In unserem Grundgesetz steht sehr weit vorne in dem Artikel 1 und zwar dort in dem dritten Absatz drin, dass die nachfolgenden Grundrechte alle Gewalten binden. Und dazu zählt vor allem auch die Exekutive und dazu zählt auch der BND. Damit ist, wenn Sie wollen, die Kernbotschaft schon übermittelt.
Ich möchte doch noch mal dennoch auf Bedenken eingehen, die es da gibt. Strengere Regeln bei der Zusammenarbeit mit anderen Diensten fordern die Richter auch ein. Auslandsaufklärung, Auslandsgeheimdienstarbeit. Da arbeiten Dienste aus verschiedenen Ländern zusammen. Es ist ein Geben und Nehmen von Informationen. Wir alle kennen den Satz etwa nach einem vereitelten Anschlag. Es habe hilfreiche Informationen eines ausländischen Nachrichtendienstes gegeben. Muss man nicht befürchten, dass dieser Austausch nicht mehr funktionieren wird, der BND auf dieser internationalen Ebene vielleicht gar nicht mehr so richtig mitspielen kann?
glaube, diese Sorge wird am Ende unbegründet sein. Jedenfalls, was die Zusammenarbeit mit den Partnerdiensten anbelangt, mit denen es eine starke und eine intensive Zusammenarbeit gibt. Denn das sind Dienste wie etwa der US-amerikanische oder auch die anderen europäischen Dienste hier, mit denen es, so meine ich, auch weiterhin diese Zusammenarbeit geben wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass nach diesem Urteil in verschiedenen Staaten und bei verschiedenen ausländischen Diensten zunächst Irritation entstehen wird, gerade weil die Verfassungsrichter bei Fragen der Kooperation etwa reingeschrieben haben, dass es etwa belastbarer Zusagen bedarf, wenn Informationen weitergegeben werden, dass diese etwa nur zu nachrichtendienstlichen Zwecken verwendet werden und nicht etwa im Ausland an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergegeben werden, wenn dies gerade nicht geschehen darf, oder dass der BND auch nur dann Informationen an das Ausland, an einen Partnerdienst weitergeben darf, wenn er sich über die rechtsstaatlichen Grundsätze dort überzeugt hat. Wenn ich mit einem Partnerdienst zusammenarbeite, der selber rechtsstaatlich agiert, dann sind diese Hürden, wenn Sie wollen, tatsächlich keine Hürden, sondern dann können sie genommen werden.
Und Sie haben es schon angedeutet, die Karlsruher Richter stellten ja klar, dass deutsche Behörden auch im Ausland an die Grundrechte gebunden sind. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen weiter hinausschauen, dass das Urteil viel weitreichendere Konsequenzen womöglich auch haben wird?
Also das Urteil hat sich bewusst nur mit der Frage des BNDs auseinandergesetzt. Wenn allerdings die Kernbotschaft, die hier lautet, dass die Grundrechte auch im Ausland und auch gegenüber Ausländern gelten und die Grundrechtsbindung für deutsche Staatsgewalt im Ausland, dann erhebt sich natürlich auch die Frage, in welchen anderen Konstellationen das auch möglicherweise Bedeutung bekommen kann. Hier ist etwa die Frage der Auslandseinsätze der Bundeswehr ja von besonderer Bedeutung. Dazu hat sich das Urteil nicht verhalten. Das ist allerdings kein Mangel des Urteils, sondern das ist gleich schon in der mündlichen Verhandlung damals deutlich geworden, dass das Verfassungsgericht hervorgehoben hat, dass man sich hier ausschließlich mit dem BND befasst und gerade eben nicht etwa mit anderen Fragen, wo sich diese Situation auch stellt. Möglicherweise landet irgendwann ein solcher Fall auch in Karlsruhe.
Bis Ende 2021 muss der Gesetzgeber eine neue Regelung schaffen. Was stellen Sie sich da vor? Wie könnte die aussehen?
Also die Hausaufgaben, die der Gesetzgeber nun hat, und das ist eine ganze Reihe, wenn man sich das sehr, sehr lange Urteil anschaut, die stehen eigentlich sehr gut in den Urteilsgründen drin. Das Urteil selbst umfasst 122 Seiten. Es ist eine Art, ja, man kann fast schon sagen, Lehrbuch rechtsstaatlichen Handelns für den Nachrichtendienst, für den BND. Und dort stehen eigentlich die Rahmenbedingungen für alle vier Ebenen drin, die das Verfassungsgericht moniert hat. Also es wird sehr, sehr grundlegende Änderungen geben müssen. Und vor allem die Frage der Kontrolle und auch der Zusammenarbeit der verschiedenen Kontrollinstrumente, die es dort gibt für die Nachrichtendienste, da ist durchaus auch Luft für verschiedene Modelle. Ich halte die Aufgabe für lösbar und würde da nur den Rat geben, dass man sich sehr zeitnah an die Arbeit macht.
Also mehr Kontrolle, auch mehr parlamentarische Kontrolle wird es voraussichtlich geben. Danke Ihnen für die Zeit, die Sie uns gegeben haben an diesem Abend. Nicolas Gazeas, Rechtsanwalt aus Köln und Lehrbeauftragter an der Uni in Köln. Ein EU-Aufbaufonds in der Corona-Krise, die Idee von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, findet viel Zustimmung, zumindest hier in Deutschland. Wobei Unionsvertreter beeilten sich zu betonen, dass es hier nicht um die Vergemeinschaftung von Schulden ginge, also dass alles auch nichts mit Eurobonds zu tun hat, die Union ja ablehnt. Frank Capellan hat Reaktionen gesammelt auf diesen deutsch-französischen Vorstoß. Es gab also nicht nur, aber doch viel Lob.
Beifall sogar von der Linkspartei, eher verhaltene Kritik aus den eigenen Reihen. Angela Merkel punktet mit ihrem Kursschwenk, dass die Kanzlerin vor einigen Wochen noch die ungeliebten Corona-Bonds kategorisch ablehnte, nun aber doch gewillt ist, gemeinschaftlich Schulden zu machen, stößt gerade mal bei den Freien Demokraten auf sehr heftigen Widerspruch.
Hier soll eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht werden, dass plötzlich die Europäische Union jetzt doch sich verschulden darf.
Alexander Graf Lambsdorff spricht im ZDF von faulem Zauber. Schließlich müsse das Wiederaufbauprogramm einstimmig beschlossen werden. Er glaube nicht, dass es jemals Wirklichkeit werden könne. War alles nur ein Versuchsballon von Deutschland und Frankreich, um zu demonstrieren, wie ernst es um den Zusammenhalt der Europäischen Union bestellt ist? Merkel steht vor der EU-Ratspräsidentschaft. Sie wollte ganz offensichtlich ein Zeichen setzen, dass Deutschland zur lange vermissten Solidarität mit dem besonders Corona-gebeutelten Spanien sowie mit Italien bereit ist. 500 Milliarden Euro von der EU-Kommission kreditfinanziert über Anleihen am Kapitalmarkt. Die Rückzahlung der Schulden würde gemeinschaftlich erfolgen. Deutschlands Anteil am EU-Haushalt beträgt 27%. Und das würde bedeuten, dass die Bundesregierung auf lange Sicht 135 Milliarden Euro des Rettungspaketes schultern müsste. Immerhin müssen anders als bei den Corona-Bonds alle Staaten für das Programm gerade stehen, meint Christdemokrat Gunter Kriechbaum, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag.
Das bedeutet eben eine anteilige Haftung. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
Das sieht Parteifreund Klaus-Peter Wiltsch allerdings ganz anders. Zwar bedeutet der Plan keine gesamtschuldnerische Haftung, sondern eine Quotale gemäß des Anteils an der EU-Wirtschaftskraft, räumt der langjährige Gegner von Euro-Rettungsprogrammen ein. Aber die Schaffung einer eigenständigen Verschuldungsoption der EU öffnet die Büchse der Pandora. Und so sieht das auch die AfD. Jetzt kommen die Eurobonds doch noch, nur leicht getarnt, um die deutschen Steuerzahler zu täuschen, erklärt Vize-Fraktionschefin Beatrix von Storch. Die mitregierenden Sozialdemokraten stützen dagegen den Merkel-Macron-Vorstoß, Finanzminister Scholz ebenso wie Außenminister Maas.
Dieser neue 500-Milliarden-Fonds wird uns in die Lage versetzen, dass Europa gemeinsam aus der Krise wächst.
Es ist ein sehr überzeugendes Konzept, das im Übrigen die Aspekte der unterschiedlichen Seite auch aufnimmt.
Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linkspartei, lobt das Nachgeben der Kanzlerin ausdrücklich, zweifelt aber daran, dass es dafür eine Mehrheit in der Europäischen Union geben wird. Ähnlich auch Grünen-Chef Robert Habeck. Er spricht aber davon, dass Merkel eine Kehrtwende im Umgang miteinander hingelegt habe, wie sie vor der Corona-Krise kaum denkbar gewesen wäre.
Deutschland und Frankreich treten hier für die europäische Idee ein.
So hatte Europas starke Frau gestern ihren Schritt begründet. Und ihr Außenminister weist noch einmal darauf hin, wer denn da die Initiative ergriffen hat.
Ich finde es auch sehr gut, dass Deutschland und Frankreich zusammen diesen Vorschlag unterbreitet haben.
Dem Saarländer ist nicht entgangen, welche Differenzen es zuletzt zwischen Deutschland und Frankreich gegeben hatte. Nun aber soll der deutsch-französische Motor endlich wieder in Gang kommen.
Ja, der deutsch-französische Motor angekurbelt mit 500 Milliarden Euro, die Angela Merkel und Emmanuel Macron für die von Corona stark gebeutelten EU-Staaten bereitstellen wollen. Frank Capellan war das mit den Reaktionen aus Deutschland darauf. Die deutsch-französische Initiative, wie kommt sie bei den anderen EU-Mitgliedstaaten an? Um diesen Plan durchzubringen, braucht es die Zustimmung aller 27 EU-Staaten. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel und hat Stimmen gesammelt. Der Süden freut sich über mögliche Hilfen, im Norden eher Skepsis. Das Ganze also nicht mehr als ein Zeichen?
Nach langer, langer Zeit mal wieder ein gemeinsames Pressestatement des deutschen und des französischen Finanzministers. Früher, zu Beginn der aktuellen Großen Koalition, standen die beiden ständig nebeneinander vor den Kameras. Doch dann kam die Eiszeit in den deutsch-französischen Beziehungen. Jetzt haben Berlin und Paris wieder ein gemeinsames Ziel, nämlich den Rest der EU vom deutsch-französischen Vorschlag für einen Wiederaufbaufonds zu überzeugen. Gestern hatten Angela Merkel und Emmanuel Macron ihn vorgestellt. Heute traten Olaf Scholz und Bruno Le Maire beim virtuellen Treffen mit den EU-Amtskollegen als Verkäufer in eigener Sache auf.
This is a historical step for France and Germany, and this is also a historical step for the whole European Union.
Der Vorschlag sei ein historischer Schritt, nicht nur für Deutschland und Frankreich, sondern für die gesamte EU, so Bruno Le Maire. Und Scholz assistierte mit dem Hinweis, dass der deutsch-französische Vorschlag der EU jede Menge Vorteile bringe.
Dieser neue 500-Milliarden-Fonds wird uns in die Lage versetzen, dass Europa gemeinsam aus der Krise wächst und auch wieder stärker wird.
500 Milliarden also soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten leihen dürfen. Verbürgt wird der Kredit von allen Mitgliedstaaten, deren Anteil an der Haftung sich nach ihrer Wirtschaftskraft richtet. Deutschland müsste also für rund 27% der Summe gerade stehen. Das Geld soll im Rahmen verschiedener Programme in jene Regionen und Branchen der EU fließen, die am stärksten von der Corona-Wirtschaftskrise betroffen sind. Und zwar als nicht rückzahlbarer Zuschuss und nicht etwa als Kredit. Denn Schulden, so sagen von der Krise besonders gebeutelte Länder wie Italien und Spanien, Schulden haben wir schon zur Genüge. Kein Wunder also, dass der deutsch-französische Vorschlag in Rom und Madrid vorbehaltlos begrüßt wird. Andernorts aber nicht. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel etwa machte deutlich, dass auch sein Land beim Wiederaufbaufonds mitziehen will.
Da ist aus unserer Sicht auch die Bereitschaft sehr groß, hier als Österreich zu helfen, in Form von Krediten.
Das Geld aus Brüssel für die Bedürftigen, so seine Botschaft, soll denen aber nur geliehen werden. Österreich ist gewissermaßen die Speerspitze jener Ländergruppe, die in Brüssel als die sparsamen Vier bezeichnet wird. Dazu zählen auch die Niederlande, Dänemark und Schweden. Die Regierungschefs aller vier haben noch gestern miteinander telefoniert, um ihre Position in Beton zu gießen. Keine Zuschüsse, nur Kredite. Am Ende kann der Wiederaufbaufonds aber nur einstimmig beschlossen werden. Wo also liegt der Pfad zum Kompromiss? Dies auszuloten ist die Aufgabe der EU-Kommission, die in der kommenden Woche auftragsgemäß ihr Konzept für den Wiederaufbaufonds vorlegen wird. Und Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis ließ heute schon zumindest ansatzweise erkennen, was darin enthalten sein wird.
We'll be reinforcing both grants and loans components in our recovery instrument.
Nämlich Komponenten, die sowohl Kredite als auch Zuschüsse enthalten. Alle Mitgliedstaaten seien entschlossen, eine gemeinsame Antwort auf die Krise zu finden, so Dombrovskis. Und deshalb sei er sicher, dass es am Ende des Tages einen für alle akzeptablen Kompromiss geben werde.
I am optimistic that at the end of the day we'll be able to find acceptable compromise.
Peter Kapern informierte. 23.31 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk und weiter geht's hier mit aktuellen Kurzberichten. VW-Vorstandschef Diess und der Vorsitzende des VW-Aufsichtsrats Pötsch müssen sich im Zuge des Dieselskandals nicht wegen mutmaßlicher Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Doren Jonas.
Umfassend waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, doch einen Prozess gegen den VW-Konzernchef Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Pötsch wird es wohl auch knapp 5 Jahre nach dem Dieselskandal nicht geben. Gegen eine Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro soll das Strafverfahren eingestellt werden. Wie es aus dem VW-Konzern hieß, habe man sich darauf mit dem Landgericht Braunschweig geeinigt. Eine Stellungnahme des Gerichts liegt bislang nicht vor. Zuerst hatte das Manager-Magazin über die Einigung berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte Diess und Pötsch mögliche Marktmanipulation vorgeworfen. Sie sollen Anleger zu spät über die drohenden finanziellen Folgen der Stickoxid-Manipulationen an Millionen von Dieselfahrzeugen informiert haben. Die rund um Dieselgate bekannt gewordenen Tricks hatten vor gut 4,5 Jahren nahezu die gesamte Autobranche in eine Vertrauenskrise gestürzt. Ebenfalls wegen Marktmanipulation angeklagt ist der frühere VW-Chef Winterkorn. Auch hier wird eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen erwartet.
Die Partei des französischen Präsidenten Macron, La République en Marche, verliert ihre absolute Mehrheit im Parlament. Mehrere Abgeordnete haben sich heute einer neu gegründeten Fraktion angeschlossen. Sabine Wachs.
Da waren es nur noch 288. Somit fehlt der Partei von Präsident Macron, La République en Marche, kurz LaREM, nun genau eine Stimme zur absoluten Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung. 7 Abgeordnete der Mehrheitsfraktion wechselten die Fronten und gehören jetzt der neu gegründeten Fraktion Ecologie, Demokratie et Solidarité an. Die Fraktion bezeichnet sich selbst als unabhängig. Sie will weder die Opposition noch die Regierungsmehrheit unterstützen. Stattdessen will sie sich für die Themen soziale Gerechtigkeit und für den ökologischen Wandel einsetzen. Die 7 Abgeordneten, die aus der Fraktion der Regierungspartei ausgetreten sind, stammen aus dem eher linken Parteiflügel. Sie kritisieren die Regierung und Präsident Macron schon länger für einen zu konservativen und wirtschaftsliberalen Kurs, außerdem für die Verschärfung in der Asyl- und Migrationspolitik. Die Partei von Frankreichs Präsident Macron war 2017 mit über 300 Mandaten in der Nationalversammlung gestartet. Im Laufe der vergangenen Jahre hatten sich immer wieder Abgeordnete von der REM abgewendet, denen die Politik der Regierung nicht ökologisch und sozial genug war. Trotz des Verlusts der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung muss sich die Regierungsfraktion aber keine allzu großen Sorgen machen. Bei Abstimmungen kann sie auch weiter auf die Unterstützung der zentristischen Partei MoDem und der konservativ ausgerichteten Partei Agir zählen.
Rund 240.000 Menschen hat die Bundesregierung nach Hause geholt, weil diese aufgrund der Corona-Verbreitung im Ausland sonst festgesessen hätten. 2 Monate nach Beginn dieser Aktion gibt es aber immer noch Hunderte, die auf einen Flug oder eine Fähre warten. Markus Sambale.
Auf mehreren Kontinenten warten immer noch Deutsche auf ihre Rückreise. Eine hohe dreistellige Zahl ist es alleine in Marokko. In Südafrika eine mittlere dreistellige Zahl. In Argentinien und Pakistan sind es ebenfalls Hunderte. Das Auswärtige Amt verspricht, dass die Botschaften in den Ländern weiter in jedem Einzelfall nach Rückkehrmöglichkeiten suchen. Außenminister Maas hatte kürzlich gesagt, man wisse, dass das nicht einfach ist und dass man nicht für jeden Fall gleich eine Lösung parat hat. Im Zuge einer beispiellosen Rückholaktion hatte die Bundesregierung 240.000 Menschen aus aller Welt nach Hause geholt, aber damit trotzdem nicht alle Reisenden erreicht. Bei den Deutschen, die jetzt noch festsitzen, handelt es sich nicht nur um Touristen, sondern auch um Menschen, die für längere Zeit im Ausland leben, aber zurück wollen. So die Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus dem Auswärtigen Amt. Hoffnung gibt es inzwischen für die festsitzenden Deutschen in Marokko. Heute und morgen soll es für sie 3 Flüge nach Deutschland geben.
Mit der Verlesung der Anklage hat ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf den Chefarzt Fritz von Weizsäcker vor dem Berliner Landgericht heute der Mordprozess begonnen. Zum Auftakt mehr von Ulf Morling.
Im größten Saal des Berliner Landgerichts sitzt hinter Panzerglas der 57-jährige Angeklagte. Er soll unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung Fritz von Weizsäcker ermordet haben. Motiv: Der Vater des Getöteten, Richard von Weizsäcker, soll vor seiner politischen Karriere unter anderem als Bundespräsident in den 60er Jahren Vorstandsmitglied eines Konzerns gewesen sein, der angeblich Chemikalien zur Herstellung des Entlarvungsmittels Agent Orange in die USA geliefert habe. Laut Staatsanwaltschaft war das Motiv für den Angeklagten, nach dem Tod von Richard von Weizsäcker dessen Sohn Fritz aus Gründen der Kollektivschuld der Familie Weizsäcker zu töten, heißt es in der Anklage. Der mutmaßlich psychisch Kranke war am Tattag aus Rheinland-Pfalz nach Berlin gereist und hatte nach dem Vortrag Fritz von Weizsäckers diesen mit einem Stich in den Hals getötet. Als Nebenkläger treten im Prozess unter anderem die Schwester des Getöteten und seine 14 und 17 Jahre alten Kinder auf. Die Kinder seien von dem Verlust ihres Vaters sehr schwer getroffen, so ihr Anwalt. Am nächsten Prozesstag in einer Woche will sich der Angeklagte erklären und auch Fragen beantworten.
Zum Börsenbericht Konrad Busen fasst den Handelstag zusammen.
5% ging es für ThyssenKrupp-Aktien nach oben an diesem Dienstag, denn nichts weniger als einen massiven Umbau stellt Konzernchefin Martina Merz in Aussicht. Der Stahlkonzern soll intensiv auf Profitabilität getrimmt werden. Selbst das Kerngeschäft, die Stahlherstellung, da kann sich die ThyssenKrupp-Chefin vorstellen, die Mehrheit abzugeben. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung wirbt Merz aktiv für eine Fusion mit dem Konkurrenten Salzgitter AG. An einer deutschen Lösung hätten viele Interesse. Aber Merz will auch einen Verkauf des Stahlgeschäfts nach China nicht ausschließen. Was den Rest der Geschäfte angeht, so wird jetzt bei ThyssenKrupp erst einmal sortiert zwischen gut und schlecht. Einige Sparten, die nicht genügend einbringen, deren Aussichten unsicher sind, werden zusammengefasst. Sie sollen in Partnerschaften überführt oder verkauft werden. Übrig bleibt ein Unternehmen, das, so Martina Merz, kleiner, aber stärker aus dem Umbau hervorgehen soll. Der DAX hat sich nach einem fulminanten Start in die Woche nochmal ein paar Pünktchen nach oben bewegt auf 11.075 Punkte. Größere Verlierer an diesem Dienstag, die Aktien der Deutschen Telekom, auch die von der USA-Tochter T-Mobile US. Dahinter steckt ein Bericht der Zeitung Wall Street Journal. Angeblich hat der zweite Großaktionär von T-Mobile US, SoftBank, Investmentbanken beauftragt, den Anteil an T-Mobile im Wert von rund 20 Milliarden Dollar zu verkaufen. SoftBank soll auch mit der Deutschen Telekom reden, ob die nicht den Anteil kaufen will.
Die Börse von Konrad Busen. US-Präsident Donald Trump schimpft ja weiter auf die Weltgesundheitsorganisation. Hören wir gleich noch mehr dazu. Das alles, während die Mitglieder der WHO virtuell auf ihrer Jahrestagung beraten. Diese Jahrestagung ist zu Ende gegangen. Dietrich Karl Meurer hat sie verfolgt. Zum Abschluss haben die Mitgliedstaaten noch eine Resolution verabschiedet. Es soll eine unabhängige Untersuchung der Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie geben.
Die Annahme der Resolution ging relativ unspektakulär über die Bühne.
Is the Health Assembly prepared to adopt the draft resolution as proposed?
Ist die Gesundheitsversammlung bereit, den Resolutionsentwurf wie vorgeschlagen zu verabschieden? Fragte die Vorsitzende des virtuell abgehaltenen Jahrestreffens der WHO-Mitgliedstaaten.
Niemand der per Videostream zugeschalteten Vertreter der 194 Länder signalisierte Einwände.
As I see no requests for the floor, I take it that there is no objection and the resolution is therefore adopted.
Statt minutenlangen Beifalls, wie bei vorherigen Weltgesundheitsversammlungen üblich, kam nun nur magerer Applaus von den wenigen in der Genfer WHO-Zentrale Anwesenden. In dem Text der Resolution ist die Rede vom Geist der Gemeinsamkeit, von Solidarität und von Zusammenarbeit auf allen Ebenen des Kampfes gegen die Corona-Pandemie. Der Weltgesundheitsorganisation wird darin eine Führungsrolle zugeschrieben. Entsprechend erleichtert zeigte sich zum Ende WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ich möchte den vielen Mitgliedstaaten, die auf dieser Versammlung und während der gesamten Pandemie ihre Unterstützung und Solidarität zum Ausdruck gebracht haben, meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Das Engagement so vieler Länder im Kampf gegen das Virus und zur Rettung von Leben hat mich beeindruckt und inspiriert. Die Resolution war von der Europäischen Union eingebracht worden, im Namen von mehr als 100 Ländern, darunter Australien, China und Japan. Ein wichtiger Punkt darin, der faire Zugang zu Arzneimitteln und zu einem Impfstoff. Darauf hob in einer Videobotschaft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. A coronavirus vaccine. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus sollte kein Luxus für wenige Auserwählte sein, sondern ein universelles Allgemeingut. Lassen Sie mich den Unterstützern und Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit danken. In Zeiten wie diesen ist das Mutigste, im Team zu spielen. Als Beobachter gewann man den Eindruck, dass eine Erleichterung herrschte, dass diese Weltgesundheitsversammlung nicht geplatzt ist. Das Treffen wurde letztlich überschattet von geopolitischen Spannungen und der erneuerten Kritik der US-Regierung an der Weltgesundheitsorganisation. US-Präsident Donald Trump warf der WHO in einem Brief eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vor und drohte nun nicht nur mit dem Stopp der Beitragszahlungen, sondern komplett mit dem Austritt aus der UNO-Organisation. Olaf Wincek, der Leiter des Genfer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, hält die Kritik der USA für überzogen.
Sicher hat auch die WHO Fehler gemacht. Sicher war das Lob für China bisweilen wirklich zu enthusiastisch, das muss man schon sagen. Aber spätestens seit Ende Januar hat die WHO sich sehr klar, sehr deutlich in ihren Weisungen ausgedrückt. Das waren unmissverständliche Botschaften und man sollte sie nicht in Haftung nehmen für Fehler, die auf mitgliedstaatlicher Ebene geschehen sind.
Die nun von den WHO-Mitgliedstaaten verabschiedete Resolution sieht eine unabhängige Evaluierung der Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus vor. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung soll die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation stehen, sowie deren zeitlicher Ablauf. Eine unmittelbare Reaktion auf die erneute Kritik aus Washington blieb die Weltgesundheitsorganisation zunächst schuldig.
Auf die Drohung von US-Präsident Trump, die Zahlungen an die WHO endgültig zu stoppen, haben die Vereinten Nationen also nicht direkt reagiert. Zum Abschluss der Jahrestagung der WHO war das der Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Das Robert-Koch-Institut startet eine neue Studie, um die Ausbreitung des Coronavirus besser zu verstehen. Es geht den Wissenschaftlern auch darum, herauszufinden, wie viele Menschen bereits mit dem Virus in Kontakt waren und womöglich Antikörper gebildet haben. Erster Ort dafür ist Kupferzell im Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg. Dort werden in den nächsten 3 Wochen 2000 Bürger auf das Coronavirus getestet. Jens Niesing kann uns mehr darüber sagen. Er war bei der Vorstellung des Projekts dabei.
Er ist der erste Proband. Vor laufender Kamera und vor den Augen der Journalisten gibt Kupferzells Bürgermeister Christoph Spieles seine Probe ab.
Sollte hier jetzt natürlich auch der Startschuss sein, um zu zeigen, der Bürgermeister geht mit Vorbild voran, lässt sich ebenfalls testen, um hier ein Ergebnis zu erhalten.
Er ist der Offizielle. Die anderen 1999 sollen Zufall sein, mehr oder weniger. Projektleiterin Claudia Santos-Hövener bekam das Einwohnermelderegister für die Auswahl der zu Testenden.
Das läuft tatsächlich in den Rechenzentren. Die wählen dann zufällig nach unseren Kriterien die Teilnehmenden aus. Und es sind jetzt Teilnehmende über 18, proportional zur Bevölkerung. Das heißt, Altersgruppen und so weiter sind verteilt, wie sie auch in Kupferzell verteilt sind.
Sprich, aus einem repräsentativen Querschnitt will das Robert-Koch-Institut seine neuen Erkenntnisse gewinnen. Denn 2000 Studienteilnehmer, das wäre immerhin ein Drittel der Einwohner von Kupferzell. Bisher stützen sich die Zahlen der Wissenschaftler auf die Meldungen der Gesundheitsämter. Hier wollen sie auch mehr über die Dunkelziffer erfahren. Wie viele haben Antikörper, ohne zu wissen, dass sie infiziert wurden? Diese Kupferzähler wären dabei, wenn sie gefragt würden.
Es ist eine Möglichkeit, um Ursachenforschung zu betreiben und damit auch vielleicht anderen Menschen zu helfen.
Wir sind gespannt, was rauskommt.
Ich finde es einfach gut, dass man das testet. Einmal Blut und einmal Rachentest. Einmal gescheit und gut ist.
Dass die Wahl auf den Ort im Hohenlohekreis gefallen ist, kommt nicht von ungefähr. Anfang März gab es dort ein Kirchenkonzert mit infizierten Besuchern von außerhalb. Der Beginn einer Ansteckungswelle, der schließlich den Kreis an die baden-württembergische Spitze der Infizierten pro 100.000 Einwohner katapultiert hatte. Bürgermeister Christoph Spieles hat inzwischen seinen Test hinter sich.
Blutentnahme ist praktisch wie beim Blutspenden, wer das kennt. Der Unterschied, es wird natürlich keine 500 Milliliter Blut genommen, sondern nur ein kleines Röhrchen. Und der Rachenabstrich ist eine Sache von einer Sekunde. Komisches Gefühl, ist aber sofort vorbei.
Nach Kupferzell will das Robert-Koch-Institut noch in 3 weiteren Gemeinden in Deutschland präsent sein. Für weitere lokale Studien im September soll dann eine deutschlandweite Untersuchung starten. Ergebnisse davon erhofft sich das Institut im Oktober, November.
Das Robert-Koch-Institut startet also eine umfangreiche Antikörperstudie. Jens Niesing war das mit den Informationen darüber. Niedrigste Löhne und Massenunterkünfte. Erst die Corona-Krise hat die schlechte Lage der Arbeiter in Schlachtereien wirklich zutage gebracht. Die zum Teil desaströse Behandlung osteuropäischer Arbeitskräfte in deutschen Schlachthöfen ist nicht nur ein soziales Elend. In der Corona-Krise stellt sich auch ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Wird sich jetzt also endlich etwas ändern? Das Bundeskabinett wird über künftige Regelungen für die Branche beraten. Volker Fintermer hat die gesamte Diskussion verfolgt. Vor allem die Werkverträge in der Fleischindustrie stehen im Fokus.
Die Fronten sind klar. Arbeitsminister Hubertus Heil will für die gut 200.000 Beschäftigten in den deutschen Schlachtbetrieben, wovon ein erheblicher Teil über Werkverträge beschäftigt ist, grundsätzlich die Bedingungen verbessern. Vor allem durch das Verbot von Werkverträgen, die Kontrollen erheblich erschweren. Stattdessen sollen alle Beschäftigten direkt beim jeweiligen Unternehmen eingestellt werden. Aber der konkrete 10-Punkte-Plan des Arbeitsministers findet gerade in dieser Frage nicht die Zustimmung der Unionsparteien. Ein generelles Verbot von Werkverträgen wird vor allem von der CSU weitgehend abgelehnt. Aber auch im Arbeitnehmerflügel der CDU gibt es Widerstand. Und der Wirtschaftsflügel fordert angesichts der Corona-Krise ein Belastungsmoratorium ohne weitere Auflagen für die Wirtschaft. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner drängt auf Veränderungen, die sich aber auf höhere Bußgelder und einer verbindlichen Verantwortung für die Arbeitskräfte beschränken sollen, ohne die Werkverträge ganz aufzulösen. Klar ist, dass die Koalition liefern muss und eine weitere Hängepartie wie bei der Grundrente vermieden werden soll. Der CSU-Abgeordnete Volker Ulrich, der selbst den Ersatz der Werkverträge durch feste Arbeitsverhältnisse fordert, zeigt sich aber verhalten zuversichtlich, dass man da einen gemeinsamen Weg finden werde.
Ich glaube, dass die große Frage, wie können wir Zustände in der Fleischindustrie verbessern? Wie können wir Arbeitnehmer besser schützen? Sicherlich nicht an dem Streit über Werkverträge scheitern wird. Morgen wird nochmal das Bundeskabinett über diese Frage beraten. Und ich gehe davon aus, dass es in einem Lösungspaket auf alle Fälle so sein wird, dass auch die Frage der Werkverträge eine Rolle spielen werden.
Ulrich setzt also auf eine Kompromisslösung. Das tat heute Nachmittag nach dem Besuch seiner rumänischen Amtskollegin Violetta Alexandru auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Ich erlebe auch, dass es da aus der Union große Unterstützung gibt, nicht nur die Kontrollen zu verschärfen und die Bußgelder anzupassen, sondern auch an einer Wurzel des Übels anzupacken. Und das ist die Konstruktion von Sub-Sub-Sub-Unternehmertum. Einige nennen das Werksverträge. Also ich glaube, dass wir da was hinbekommen und wir sollten das auch.
Aber die SPD will an dieser Stelle hart bleiben und sich nicht auf einen Kompromiss, bei dem die Werkverträge nicht abgeschafft, sondern künftig nur schärfer kontrolliert werden sollen, einlassen. Da muss die Formel bis morgen noch gefunden werden. Heil und seine rumänische Amtskollegin Violetta Alexandru wollen aber auch zwischenstaatlich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sorgen. Dazu gehört für Alexandru etwa auch, dass für Rumänen, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen wollen, die Arbeitsverträge vor der Abreise vorliegen sollten und sie die konkreten Bedingungen und die Bezahlung kennen würden, bevor sie unterschreiben. Auch dies sei bislang häufig nicht der Fall.
Volker Findhammer über die Diskussion um die Zustände in der Fleischindustrie. Und zum Thema können Sie auch ein Interview hören in unseren Informationen am morgen früh dann ab ca. 6:45. Dirk Oliver Heckmann, mein Kollege, spricht mit Robert Habeck, dem Bundesvorsitzenden der Grünen. Das Artensterben auf Ackerflächen hält an und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht mit Blick auf den Zustand der Natur. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat heute einen umfangreichen Bericht zur Lage der Natur vorgestellt. Die intensive Landwirtschaft in Deutschland nimmt immer mehr Tieren den Lebensraum, so ein Fazit, und das hat Kettenwirkung. Klaus Remme über diesen Bericht, in dem Daten aus den zurückliegenden Jahren zusammengefasst worden sind.
Eine Generalinventur der biologischen Vielfalt, so nannte Bundesumweltministerin Svenja Schulze diesen Bericht. Ein Datenschatz bestehend aus 14.000 Stichproben sei da zusammengetragen worden. Naturschutz ist auch Gesundheitsschutz, so kleidete Schulze den Bericht aktuell ein.
Ich habe die Hoffnung, dass der starke Wunsch nach intakter Natur auch nach der Pandemie noch bleibt, dass wir den Naturschutz als Medizin gegen die Krise begreifen und als Impfstoff gegen die nächste Pandemie.
An Einzelheiten herrscht in diesem Bericht kein Mangel. Gute Nachrichten gibt es zur Entwicklung von Seehunden und Kegelrobben in der Nordsee. Erholung auch im Bestand der Mops-Fledermaus. Schlechte Nachrichten gibt es über den hellen Wiesenknopf Ameisenbläuling, ein Schmetterling, der hier stellvertretend für die bedrohliche Lage von Käfern, Libellen und Schmetterlingen insgesamt genannt werden soll. Aufs Ganze geschaut gäbe es zwar viele Lichtblicke, doch allzu oft gehe es der Natur nicht gut genug oder gar schlecht, so Schulze. Auf Grün stehe die Naturschutzampel für 25% der Arten, bei 30% sei der Zustand unzureichend, also gelb, und bei weiteren 33%, da stehe die Ampel auf Rot.
Am Beginn dieser Kette steht stets das Verschwinden der artenreichen Wiesen und Weiden. Das zeigt sich auch deutlich im Bericht, der einen schlechten Zustand der sogenannten Grünland-Lebensräume beschreibt. Und der Treiber hinter dieser Entwicklung ist ganz eindeutig. Das ist die intensive Landwirtschaft. Es gibt zu viel Dünger, zu viele Pestizide. Auf den Wiesen und Weiden wird zu viel gedüngt und so viel gemäht, dass diese Flächen für die Natur immer wertloser werden.
Dieser Befund hat auch seine Auswirkungen auf die Vogelwelt. Auch wenn die Zahl der Vögel im Wald und in den Städten gewachsen ist, ergeben sich durch den Zustand der Agrarflächen Probleme.
Ein Drittel der Brutvogelarten wächst im Bestand, ein anderes Drittel schrumpft. Wir haben heute nur noch ein Zehntel der Rebhühner und Kiebitze, die wir noch vor 25 Jahren hatten. Ein Zehntel. Und auch bei der Feldlerche, die Sie ja hier auf dem Bericht vorne auf dem Cover sehen, gibt es dramatische Einbußen.
Schaut man auf die vergangenen Jahrzehnte, so zeigen sich neue Arten in Deutschland und andere, die es gar nicht mehr gibt. Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, zählt sie auf.
Es sind nach 1980 in Deutschland 5 Brutvogelarten ausgestorben. Das ist zum Beispiel die Blauracke, das ist der Rotkopfwürger oder der Wirkfalke. Wir haben eine Art, das ist der Triel, die sich wieder neu angesiedelt hat, und 2 Arten der Silberreiher und der Stelzenläufer, die neu zugewandert sind.
Schon die sogenannte Krefelder Studie machte vor 3 Jahren das dramatische Insektensterben zum Thema. Die aktuellen Daten unterstreichen den Trend. Für 70% der bewerteten Insektenarten sind die Aussichten ungünstig bis schlecht. Deshalb, so Svenja Schulze, arbeite man mit Hochdruck am Insektenschutzgesetz. Es solle noch in diesem Jahr beschlossen werden. Wie geht es dem Wald, wurde heute von den Journalisten gefragt. Insgesamt nicht gut, antwortete Beate Jessel und verwies auf eine Schadholzfläche von inzwischen 250.000 Hektar. Eine Zahl, die angesichts der aktuellen Trockenheit steigen dürfte, denn die Daten des vorliegenden Berichts wurden bis 2018 erhoben.
Klaus Remme über den Bericht zur Lage der Natur, der heute in Berlin von der Bundesumweltministerin vorgelegt wurde. 23.53 Uhr haben wir inzwischen und wir werfen den Blick in die Tageszeitungen von morgen. Was wird dort wie kommentiert, hören Sie in unserer Presseschau, heute zusammengestellt von Rita Fock.
Viele Kommentatoren reagieren auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Abhörpraxis des Geheimdienstes BND im Ausland. Die Zeitung Die Welt befürchtet, der Bundesnachrichtendienst könne künftig international nicht mehr auf Augenhöhe mitspielen und warnt vor weitreichenden Folgen. Wenn er in den Augen seiner internationalen Partner zu einem Dienst zweiter Klasse herabsinken sollte, dann wäre das nicht bloß bitter für die Geheimdienstler, was zu verschmerzen wäre. Leider wäre es schlimmer. Ein Dienst zweiter Klasse hieße auch nationale Sicherheit zweiter Klasse. Die Volksstimme aus Magdeburg betont: Ein Geheimdienst arbeitet nun mal konspirativ. Sicher kann man dem BND weitere parlamentarische Ketten anlegen, aber wenn er wöchentlich einen Rechenschaftsbericht im Bundestag verlesen müsste, wäre der Dienst bald überflüssig. Der Weserkurier aus Bremen hält solche Sorgen für unbegründet. Natürlich bleibt die Auslandsaufklärung des BND möglich. Sie muss nur begründet sein, damit unbescholtene Menschen nicht als Beifang ins Netz gehen. Der Dienst wird genauer arbeiten müssen. Das ist aber vermutlich effizienter, als massenhaft abgefangene Informationen zu horten. Und die Berliner Morgenpost merkt an: Wichtig ist, dass Karlsruhe im BND-Urteil die Sonderrechte von Journalisten und Rechtsanwälten gestärkt hat. Ohne Whistleblower wären manche Kriegsverbrechen unentdeckt geblieben. Die Wochenzeitung Die Zeit befasst sich mit der aktuellen Situation in der Corona-Krise. Studien zeigen, dass die Menschen immer weniger über Corona lesen wollen, dass sie die Mahnungen nicht mehr hören, den Warnungen immer weniger glauben können. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Statistisch betrachtet kehren wir zurück an den Beginn des Ausbruchs. Das ist eine große gemeinschaftliche Leistung, aber leider nicht das Ende der Geschichte. Denn das Virus ist noch immer da und es verbreitet sich, gibt man ihm wieder die Gelegenheit dazu, sehr einfach und sehr schnell. Die Rhein-Neckar-Zeitung findet dagegen: Es hilft bei aller gebotenen Vorsicht nichts. Das Land muss wieder frei atmen können und das funktioniert auch, wenn die Menschen sich an Hygiene- und Abstandsregeln halten. Dazu bedarf es in erster Linie Einsicht statt Verboten. Die Gesellschaft überrascht hier teilweise mit mehr Reife als vermutet. Die neue Osnabrücker Zeitung schließlich fordert eine Kurskorrektur bei Kitas und Schulen. Immer deutlicher treten nun die Kosten zutage. Nach 6 Wochen Heimunterricht beobachten Lehrer erhebliche Bildungsunterschiede. Ärzte fordern vehement, Schulen und Kitas wieder vollständig zu öffnen. Einschätzungen zum Gefahrenpotenzial eines Klassenraums ändern sich. Vor diesem Hintergrund wird es notwendig, die Richtung anzupassen.
Und das war die Presseschau, zusammengestellt heute von meiner Kollegin aus der Nachrichtenredaktion Rita Fock. Und damit geht diese Sendung auch zu Ende. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Radionacht. Noch ein kleiner Hinweis: Morgen früh nach 8 Uhr hören Sie noch ein Interview mit Frank Richter. Da geht es dann dem Theologen und Bürgerrechtler um die Corona-Demos und Extremisten. Bis hierhin war Petra Enzminger am Mikrofon. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Nacht.